Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind wach genug, um sich, ich sag's einmal, die Zumutung meines Vortrages anzutun. Ich werde keinen akademischen Vortrag von Mr. Laclau und Chantal Mouffe halten. Ich glaube, man kann mittlerweile davon ausgehen, dass, wenn man sich mit der Problematik beschäftigt, es gibt genügend gute Texte, die einführend zusammenfassen, was Ernesto Laclau und Chantal Mouffe in den 80ern, 90ern und jetzt im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends geschrieben haben. Ich glaube, ich muss das nicht noch doppeln und dreifachen und was weiß ich wie viel. Ich würde gerne etwas anders machen. Ich würde gerne mit Marx und mit Laclau auf Problematiken dieser Tagung eingehen und
eine Art Aufriss und Einstimmung würde ich gerne zu Beginn des zweiten Tages unserer Auseinandersetzung mit der unbedingten Demokratie als Intro meiner Ausführungen zu den Marx-Laclau-Mouffe-Verhältnissen noch einmal kurz auf einige Formulierungen des Einführung betitelten Textes, in dem in allen als Flyer vorliegenden Einladungstext kommen. Zu sprechen kommen auf Problemformulierungen, die meines Erachtens selber noch einmal vielleicht in der heutigen Abschlussdiskussion der Problematisierung bedürfen. Dazu einladend hier schon ein paar Bemerkungen.
Ist es wirklich die Demokratie, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der Krise befindet? Und warum erst jetzt? Woher dieser besorgte, ein wenig alarmistische Ton?
Ist das Projekt der Demokratie nicht von Beginn an ein doppelt kritisches? Umso mehr seit 1789, seit mit universalistischen Ansprüchen auftretende soziale und politische Kräfte die Probleme der Selbst- und Weltregierung vernünftig und demokratisch lösen wollen. Herrschaft auf der Basis von Freiheit und Gleichheit errichteten und nicht nur ökonomisch, raumzeitlich uneingeschränkt in Inhalt und Form erweitert, zu reproduzieren trachteten und trachten. Warum werfen erst jetzt die Globalisierung, welche Globalisierung und die Entkernung des Staates, welcher Kern und was heißt hier Staat, die Probleme der schwindenden Gestaltungs- und Partizipationsmöglichkeiten der Bürger auf? Welche Bürger gestalten wo, was, wie und können bzw. dürfen oder auch nicht, woran partizipieren, Bourgeois oder Citoyen? Gesellschaft oder Staat, reale Konkurrenz oder ideelle Allgemeinheit? Und welche Perspektive wird eingenommen, wenn behauptet wird, dass etwas verschwindet?
Eine Perspektive der Trauer um den Verlust des goldenen Zeitalters nationalstaatlicher Klassenkompromisse? Kooperativ-sozialstaatliche Einbindung der Lohnarbeit ins hegemoniale Modell Deutschland? Bei aller Krise, wir trauern doch nicht wirklich um den normalisiert, friedlich vor sich hin produzierenden und konsumierenden weißen männlichen Gesamtarbeiter plus Anhang in den Metropolen des fordistischen Kapitalismus qua gewerkschaftlicher Organisierung und parteipolitischer Repräsentation demokratisch integriert. Immer wieder aber irritiert von den subkulturellen Frischzellenkuren für die sich ständig bis zur Unkenntlichkeit verändernden Formen kapitalistischer Vergesellschaftung. Bei aller Krise,
die nicht nur ein aus der gesellschaftlichen Hierarchie herunten, herausfallendes, an den Rändern sozial ausfransendes Unterschiedspräkariat produziert, sondern auch die leistungsbewussten Kernbelegschaften, gerade der technologisch modernen, offensiv auf Weltmarktkonkurrenz setzenden Industrien erfasst und die materiellen Grundlagen der bürgerlichen Mittelschichtsgesellschaft zerstört, ihre Werte und Anerkennungsansprüche diskreditiert etc. etc. Bei alledem, um was für eine Krise handelt es sich da eigentlich? Und auf wessen Kosten wird die Katharsis? Die neoliberale Globalisierung war und ist allerdings eine interessierte Antwort auf die seit Mitte der 70er Jahre konstatierte strukturelle Krise des Fordismus, indem sie sie verschärfte. Aber diese Krise ist schon länger. Diese Krise ist schon länger. Das Dominantwerden der neoliberalen Angriffe auf traditionelle Rigiditäten, ihre Naturalisierung als alternativlose Durchsetzung objektiven Sachzwangs, zielte und zielt auf die konkurrenzielle Dynamisierung der sozialen Verhältnisse bis in die Subjektivitätskonstellationen hinein.
Politiken der Deregulierung verfestigter sozioökonomischer Formen verschoben die institutionalisierten Kräfteverhältnisse, öffneten die sozialen Räume für neue Eroberungen und Erfindungen, schufen aber bis heute keine stabile hegemoniale Formation. Ist jetzt in der Folge der jüngsten weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wirklich der Neoliberalismus in die Krise geraten oder nur seine ökonomisch-kooperative Phase, um mit Gramsci zu sprechen? Klar scheint mir nur eins: Um die gegenwärtigen sozialen und politischen Transformationen immer ergebnisoffener Kämpfe um Hegemonie zu begreifen, um die als Transformationen von Kämpfen um Hegemonie, die bei allen Sachzwangslogiken, die uns herrschen, entgegenkommen, immer noch trotzdem ergebnisoffen sind, um die so zu begreifen, ist es entscheidend, die stattfindenden und möglichen hegemonialen Neuformierungen allerdings nicht mit alten fordistischen Maßstäben zu messen, weil so die herrschenden Kontinuitäten, brechenden Qualitäten der Krise objektivistisch vom Denken, von der Kritik selbst ferngehalten wird. Also die Frage nach dem, ob die neoliberale Offensive dominant gewesen ist und inwieweit diese Effekte der Dominanz dann reichen oder ob es wirklich zu so etwas wie einer Hegemonie gekommen ist und ob man das, wozu es gekommen ist, wenn man es als Hegemonie begreift, in ihrer Stabilität mit Kriterien der Stabilität fordistischen Klassenkompromisses denkt, das denke ich selber noch mal eine Frage. Also bei dieser Krise ist es nicht etwas, das außen da stattfindet und wir haben halt unsere Instrumentarien, mit denen wir die Krise denken, sondern wenn das eine Krise ist, dann sollten sie vielleicht so weitreichend denken, dass wir unsere Instrumentarien selber in die Krise kommen lassen dabei.
Wenn das Alte in die Krise geraten ist, dann auch das alte Denken, das kaum noch Sicherheiten bietend, dennoch nicht einfach verlassen, gegen Neues ausgetauscht werden kann. Denn auch das in der Krise sich konstituierende Neue setzt die Maßstäbe seiner Bedeutung nicht einsinnig. Das Bestehen der Krise ist selbst Einsatz in dieser, beharrend, beschleunigend, widerstehend, angreifend. Die Anstrengungen um die Wahrheit der Krise sind ein Moment ihrer Überwindung. Die sozialen und politischen Kämpfe finden nicht nur dort draußen statt, in der Gesellschaft, als selbstverständlichem Objekt unseres kritischen Denkens. Ohne die theoretische Praxis von Intellektuellen zu wichtig zu nehmen, unser Denken ist noch dort, wo wir uns distanzieren, ja verweigern, ein Bestandteil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Vielleicht ist also insofern Demokratie ja doch nicht so unbedingt. Vielleicht sollten wir uns doch noch etwas mehr mit den konkreten historischen Bedingungen und Formen dieser Kämpfe in der Krise auseinandersetzen und uns fragen, welche Position wir selber als demokratische, zivilgesellschaftliche Intellektuelle dabei einnehmen. Was sind unsere Einsätze im Spiel der hegemonialen Konstruktion, welcher Form von Hegemonie, welchen historischen Block sozialer Kräfte, welcher Gesellschaft? Mir ist so im Zusammenhang meiner Lektüre in der Vorbereitung dieser Tagung ein relativ jüngst erschienener Band, den Alex Dimirovic herausgegeben hat, in die Hände gefallen. Und ich habe darin zwei sehr schöne, wie ich finde, Zitate gefunden, die ich gerne Ihnen hier auch mitteilen möchte, so als ein Zwischenaperçu. Die Aktivität der Kritik hat ihre Selbstverständlichkeit verloren. Es wird versucht, die Kritik philosophisch neu zu begründen oder die Art und Weise ihres Argumentierens genauer zu bestimmen. In einer materialistischen Perspektive lassen sich die Praktiken der Kritik selbst in den Blick nehmen. Da stellt sich die Frage, was wir tun, wenn wir kritisieren, welche Macht wir kritisierend ausüben, wohin unsere Kritik führen wird, welche Identität wir durch die Kritik erlangen. Und ein zweites. Kritik ist in doppelter Weise riskant. Nicht nur setzt sich der Kritiker bzw. die Kritikerin mit ihrer Aktivität der Kritik Risiken aus. Die Kritik kann auch ihrerseits usurpatorisch und autoritär werden. Die Kritik kann eine solche Distanz zum Kritisierenden einnehmen, dass sie ihre Verbindlichkeit verliert. Oder sie kann zu nah am Gegenstand bleiben. Daraus folgt, dass Kritik in sich beweglich sein muss. Sie muss gleichzeitig lokal und global, immanent und transzendent, nah und distanziert sein. Vielleicht sind es ja nicht nur theoretische Differenzen, wenn die einen von dem Politischen und der Demokratie sprechen, während andere an unterschiedlichen sozialen Orten und mit unterschiedlichen Problematiken befasst ihre Widersprüche und Widerstände, ihre Kämpfe gegen die übermächtig herrschende Weltordnung und ihre Zumutungen, ihre Forderungen und Visionen einer befreiten, solidarischen Welt strategisch zu konzeptionalisieren suchen, vielleicht gar essentialisieren, wohl wissend, dass die Bedingungen für demokratische Auseinandersetzungen über die angemessene Einrichtung des Gemeinwesens, ein Zitat aus dem Flyer, Informationen, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, grundsätzlich nicht gegeben sind. Insofern stimme ich zu. Ja, diese Gesellschaft kann sich niemals eine endgültige, auf einen Diskurs, auf universelle Prinzipien verbindlich abgesicherte Gestalt geben. Ich möchte dazu kurz Max Horkheimer zitieren. Die Voraussetzung der bisherigen Ideen von Gleichheit und Gerechtigkeit war die gegenwärtige Ungleichheit der ökonomischen und menschlichen Subjekte. Sie muss in der geeinten Gesellschaft verschwinden. Damit verlieren diese Ideen ihren Sinn. Aber wie wäre Gesellschaft zu verändern, sodass sie nicht wieder die Zwangsgestalt des objektiv Allgemeinen einnehme, gegenüber den als subalterne Partikularitäten unterworfenen, subjektivierten Besonderen? Die Herrschaft universeller Prinzipien jedenfalls dynamisiert, verewigt den Gegensatz von allgemeinen und individuellen Interessen. Auch als regulative Idee radikaler Demokratie. Ich denke, wir werden darüber zu streiten haben. Doch nun langsam etwas direkter zu Marx mit Laclau, Laclau mit Marx. Aber schon wieder eine Unterbrechung. Bei diesem Titel fehlt doch etwas, denn was heißt hier mit? Lesen, Marx mit Laclau lesen, Laclau mit Marx lesen. Was für ein Lesen, eine Lektüre, eine Lecture könnte das sein? Oder geht es gar nicht nur um eine Lektüre? Verweist nicht die mindestens gedoppelte, gegenseitige, ja konfrontative, also keineswegs einfache, naiv autoritäre Lektüre auf das Wagnis, das Risiko einer solchen Art kritischen, weil ungesicherten Lektüre? Welchen Marx konfrontieren wir mit welchem Laclau? Von Engels und Muff ganz zu schweigen. Den bzw. die vormarxistischen mit dem, den explizit postmarxistischen oder den zunehmend poststrukturalistischen. Und den frühen Philosophie- und Politikkritiker und oder den späten Kritiker der politischen Ökonomie mit ihren jeweils nochmal unterschiedenen marxistischen Wirkungsgeschichten, wird den offenbar mehr denn je zu akademischer Distinktion taugenden Laclau-Muffismen in Kultur- und Politiktheorie. Versuchen wir offen zu sein. Unsere Lektüren, Textauseinander- und Neuzusammensetzungen, werden uns weniger die Wahrheit der klassischen, inwiefern noch bzw. wieder zeitgenössischen Texte offenbaren. Wir werden durch sie und mit ihnen nur einige symptomale Markierungen setzen, unserer Art und Weise in der Welt zu sein, jetzt und hier. Diskutierend über die Spuren radikaldemokratischen Denkens in der politischen Philosophie und nicht auf den Straßen von Frankfurt oder Berlin gegen die herrschende Politik demonstrierend. Aber eben daran, und ich hoffe auch dafür denkend, denn symptomal ist sicher auch dies, die oftmals nicht nur sozialräumliche oder zeitliche Abgetrenntheit akademisch-intellektueller, theoretischer Reflexion über Politik von deren gesellschaftlicher Praxis. Und sei diese auch nur demonstrativ, nur symbolisch. Denn allerdings demonstrieren diese symbolischen Politiken Zweifel, Einwände, Forderungen gegen die herrschenden Selbstverständlichkeiten, unterbrechen die Selbstunterwerfung der Subalternen und sind insofern als wie auch immer mangelhafte, begrenzte Versuche zu verstehen, die politischen Räume für Alternativen zu öffnen, die nicht in der objektiven Rationalität der Systemimperative verbleiben, sondern dieser die Probleme alltäglichen Lebens entgegenhalten. Unsere Entscheidung, hier zusammen Probleme radikaler Demokratie zu diskutieren, ist allerdings auch Ausdruck notwendiger, ich meine wirklich notwendiger Ungleichzeitigkeit zivilgesellschaftlicher Prozesse. Beispiel für die notwendig unterschiedlichen, vielleicht sogar gegenläufigen, auf jeden Fall nicht einsinnigen Formen von kritischer Öffentlichkeit, nicht einfach nur eine Form politisch-theoretischer Arbeitsteilung zwischen Schreibtisch und Straße.
Ich hoffe, es ist nicht allzu schwierig, diesen etwas meandernden Ausführungen zu folgen, die entgegenhalten und nachfragen wollen. Nicht nur aus Gründen eines zeitlich begrenzten Vortrags notwendig fragmentarisch, bestenfalls thesenförmig zugespitzt sind. Eine normale Einführung, ich sagte schon, in das radikaldemokratische Denken von Laclau und Mouffe kann ich Ihnen sowieso nicht bieten. Dazu fehlt mir die abgeklärte philosophische Distanz. Ich kann nur versuchen, mich und Sie darin zu bewegen, daran Anstoß zu nehmen und das je eigene Denken damit anzustoßen. Auch und auf die Gefahr hin, mein Zeitbudget und Ihre Geduld insofern mit Vorreden zu strapazieren, möchte ich als eine weitere Reflexionsschleife noch ein paar Bemerkungen dazu machen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Intentionen Gerd Vorwollner und ich Ende der 80er Jahre die deutsche Übersetzung von Laclau und Mouffes Hegemony and Social Strategy angingen und warum es zu einer Herausgabe in dieser Form und an diesem Ort kam, unter dem angesichts der Ereignisse von 1989 veränderten Titel Hegemonie und radikale Demokratie zur Dekonstruktion des Marxismus im für sein postmodernes und poststrukturalistisches Programm bekannten Wiener Passagenverlag in der Reihe Passagenphilosophie. Wir hatten eigentlich versucht gehabt, dass vorher beim Berlin-Hamburger Verlag das Argument herauszubekommen, dessen Konzept des pluralen Marxismus, so ein Titel einer dreibändigen Schriften, Zusammenfassung von Wolfgang Fritz Haug, uns ja plural genug eigentlich schien, um auch dieses postmarxistische Denken in die Auseinandersetzung aufzunehmen. Es war dann doch nicht der Fall. Die internen Auseinandersetzungen, die es dann im Argumentzusammenhang gab, darüber hat zu einigen Verwerfungen noch in den engsten Kreisen der Redaktion geführt. Aber nun gut. Zunächst einmal ist unser Projekt entstanden im Kontext verschiedener universitärer und außeruniversitärer politisch-theoretischer Diskussions- und Arbeitszusammenhänge um Alex Dimirovich, indem wir uns nicht nur an unorthodox marxistischen Politik-, Staats-, Ideologietheoretischen Ansätzen in der Linie Althusser, Gramsci, Poulantzas abarbeiteten. In Frankfurt nochmal in einer besonderen Situation doppelter Frontstellung gegen die Frankfurter Schule der ersten und zweiten Generation. Sondern wir haben in der Zeit auch die macht- und diskurstheoretischen bzw. analytischen Konzepte von Michel Foucault und Michel Pécheux, von Jürgen Ling, von Sigi Jäger und anderen rezipiert und unter anderem eben die Texte von Laclau und Mouffe bis einschließlich Hegemony and Social Strategy. Gerd Vorwollner und ich verstanden die Übersetzung dieses in den frühen 80er Jahren von der belgischen ehemaligen Althusser-Schülerin Chantal Mouffe in Paris und dem von politischen Erfahrungen als Aktivist der lateinamerikanischen, der argentinischen Linken geprägten und seit Ende der 60er Jahre in Großbritannien lebenden, an der Universität von Essex lehrenden Argentinier eben Ernesto Laclau geschriebenen Textes. Wir verstanden diese Übersetzung als eine leider, aber auch notwendig zu spät gekommene Intervention in die Auseinandersetzung der bundesrepublikanischen bzw. allgemeiner deutschsprachigen marxistischen Linken in einer für die gesamte kapitalismuskritische Linke in ihren desorientierenden Folgen unabsehbaren Krise. Eine Krise, die nicht mehr die 1977 von Althusser noch emphatisch begrüßte, den politisch-theoretischen Horizont öffnende Krise des Marxismus war, sondern eine allgemeine Krise des Sozialismus, eine Krise der sozialistisch-kommunistischen Linken, von der damals noch schon kaum mehr reformistischen Sozialdemokratie bis zu den immer noch revolutionaristischen Linksradikalen. Und diese Krise hat auch jene erfasst, die beispielsweise politisch im Kontext des sozialistischen Büros eine weder sozialdemokratisch-reformistische noch bolschewistisch-revolutionaristische Position vertreten haben, die sich undogmatisch in allen Fahrwassern des Marxismus kritisch tummelten. Selbst die wurden durch den Zusammenbruch der autoritären staatskapitalistischen Gesellschaften nicht befreit, immer wieder danach drüben zu müssen, sondern hatten plötzlich den Gegenstand ihrer Kritik verloren, indem sie bis dahin undogmatisch ihren Undogmatismus verankern konnten. Eine eigentümliche Situation. Der Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaften sowjetischen Typs brachte nicht einfach das Ende des Dogmatismus und Autoritarismus der poststalinistischen Apparate,
Die von vielen in Ost und West erhoffte radikale Demokratisierung des real existierenden Sozialismus fand nicht statt. Die zivilgesellschaftlichen Aufbrüche der osteuropäischen Oppositionsbewegungen wurden schneller als gedacht marginalisiert bzw. als Bestandteile nachholender Modernisierung integriert. Schnell waren auch die mit Gorbatschows Perestroika verbundenen Hoffnungen der reformsozialistischen Kräfte verflogen. Dieser radikale historische Bruch machte für uns die Neuorientierung radikaler Gesellschaftskritik zwingend. Auf der Tagesordnung stand die historisch-kritische Auseinandersetzung mit den Traditionsbeständen linker, insbesondere marxistischer, politisch-theoretischer Selbstverständnisse. Die sich selber als postmarxistisch verstehenden Überlegungen von Laclau Mouffe schienen uns die Möglichkeit zu bieten, die unter den spezifischen Bedingungen der BRD theoriepolitisch verengten akademisch-marxistischen Diskussionen für andere kritische Theorieansätze zu öffnen, um gegen die in der Tradition des Marxismus der zweiten und dritten Internationale stehende reduktionistische Trinität Ökonomismus, Etatismus und Arbeiterklassismus, um dagegen die komplexen sozialen, das heißt ökonomischen, politischen, ideologischen, kulturellen Transformationen der Gegenwart besser denken zu können. Der Marxismus, wie plural auch immer verstanden, war offensichtlich kein, auch nur halbwegs sichtbares Phänomen, von dem ausgehend und mit dessen Instrumentarien der Analyse und Kritik die Welt in emanzipatorischer Perspektive zu verändern wäre. Marxismus als wie auch immer diversifizierte politisch-theoretische Formation war allenfalls noch ein Albträume verursachendes Gespenst vergangener Zeiten. Von Marx herkommendes, sich auf Marx beziehendes Denken schien nicht nur auf der Höhe unserer Zeit. Kritische Analyse und politische Praxis hatte sich neu zu erfinden, ohne allerdings diese Vergangenheit verdrängen zu wollen und zu können. In gewisser Weise ähnelte unsere Situation und ähnelt unsere Situation meines Erachtens immer noch der Beschreibung Michel Foucaults, der zur gleichen Zeit, als Althusser noch emphatisch auf die Öffnung und Aktualisierung marxistischen Denkens setzte, konstatierte: Die Linke, das ganze Denken der europäischen Linken, das revolutionäre europäische Denken, das seine Bezugspunkte in der ganzen Welt hatte und sie auf ganz bestimmte Weise ausarbeitete, dieses Denken hat zum ersten Mal die historischen Bezugspunkte verloren, die es bisher in anderen Teilen der Welt fand. Wir müssen wieder ganz von vorn anfangen und uns fragen, worauf wir die Kritik unserer Gesellschaft in einer Situation stützen können, in der die bisherige implizite oder explizite Grundlage unserer Kritik weggebrochen ist. Es muss möglich sein, von vorn anzufangen. Nochmals von vorn anzufangen mit Analyse und Kritik. Ich glaube, es ist sinnig, wenn ich einen Exkurs, den ich eigentlich noch mal machen wollte zur Auseinandersetzung mit der Bedeutung der osteuropäischen demokratischen Oppositionsbewegungen für die Entwicklung politischer Philosophie im Westen, in Europa, aber auch für eher sozialwissenschaftliche, politiktheoretische Ansätze. Die ganze Civil Society-Diskussion hat doch einen ganz entscheidenden Impuls gekriegt von der Art und Weise, wie die osteuropäischen Bewegungen sich selbstverständlich, mit einer wirklich eigentümlichen Selbstverständlichkeit auf die Konzepte der Civil Society bezogen haben. Und diese Art und Weise, wie die osteuropäischen Gesellschaften von ihren Oppositionsbewegungen her unter Rückgriff auf westliche radikaldemokratische Ansätze gedacht worden sind, hat dann wiederum, glaube ich, den Raum der politischen Theorie und politischen Philosophie hier im Westen erstmal immens eröffnet. Ob das wäre sicherlich sinnig, das ein bisschen genauer zu diskutieren, ob diese Öffnung nicht vielleicht auf streckenweise recht naive Einschätzungen des demokratischen Potenzials dieser Bewegung drüben zurückzuführen ist, das ist eine andere Frage. Aber ich meine, es ist historisch nicht das erste Mal gewesen, dass Eröffnungen des Denkhorizontes auf Illusionen basierten. Aber vielleicht doch direkter auf die gegenwärtige Situation. Oder vielleicht doch, ich mache doch vielleicht noch einen kleinen Rückgriff, um irgendwie klarzumachen, worauf ich da hinaus will mit dieser Geschichte. In dieser Auseinandersetzung im Westen war dann das Werk von Fukuyama, der das Ende der Demokratie anzeigte, nachdem diese Ost-West-Konfrontation nun aufgebrochen war, das herrschende liberaldemokratische Projekt mondial wurde, war klar, es gibt dafür keine Alternative mehr. Also wir sind in der besten aller Welten am Ende aller Zeiten.
Er ist durchaus bereit gewesen zu sagen, dass es einige empirische Probleme vielleicht gibt in dieser Form von liberaler Demokratie, aber in einer verallgemeinerten geschichtsphilosophischen Perspektive ist klar, dass das sind Peanuts. Das ist strukturell, haben die liberaldemokratischen Gesellschaften mit Freiheit und Gleichheit, mit einem Konzept der Demokratie, das Ende der historischen Entwicklung erreicht. Danach geht nichts mehr. Wir können einfach nur eins machen. Wir können konstatieren, dass es Gesellschaften gibt, die vielleicht noch nicht so durchgesetzt demokratisch sind. Wir können konstatieren, dass es noch Gesellschaften gibt, die in irgendwelchen vormodernen Traditionalismen von Autorität gefangen sind. Aber das ist eigentlich kein strukturelles Problem mehr. Also das Ideal der liberalen Demokratie war nach Fukuyama nicht mehr verbesserungsbedürftig. Und vielleicht,
um so ein bisschen den Bogen dann zu kriegen, auch Chantal Mouffe hat in einem, ich denke 2006 auf Deutsch erschienenen Aufsatz, diese Problematik nochmal aufgenommen und erklärt, wenn wir anerkennen, dass die ethisch-politischen Prinzipien der modernen liberalen Demokratie die Verteidigung von Freiheit und Gleichheit für alle sind, ist es offensichtlich, dass wir keine radikaleren Prinzipien für die Organisation der Gesellschaft finden können. Das Problem der real existierenden liberalen Demokratien sind nicht ihre Ideale, sondern die Tatsache, dass diese Ideale nicht in der Praxis umgesetzt werden. Für Mouffe ist es Aufgabe der Linken, nicht mehr die Vorstellung vom totalen Untergang des Kapitalismus zu pflegen, von dem manche nostalgische und traditionalistische Marxisten noch immer träumen, sondern für die Verwirklichung ihrer Ideale zu kämpfen und liberale demokratische Gesellschaften in die Pflicht zu nehmen für die Umsetzung ihrer Ideale. Um wessen Ideale es sich da auch immer handeln mag, um die Ideale der Linken, gerade der liberal-demokratischen Gesellschaften und wie die einen von bzw. mit den anderen zu artikulieren sein mögen, die von Mouffe geforderte wirklich reale hegemoniale Alternative ist nicht ganz so radikal, wie sie ihr selbst vielleicht erscheinen mag. Zwar legen die strukturellen Ungleichheiten, Zitat Mouffe, die durch das Marktsystem produziert werden, ihrer Meinung nach mindestens eine neue Regulationsform des Kapitalismus nahe, eine, Zitat Mouffe, drastische Neuverteilung und eine Korrektur der durch die lange neoliberale Dekade verursachten tiefen Ungleichheiten soll das bringen. Die Formen kapitalistischer Produktion stellen von Mouffe anscheinend keine relevante Sphäre für radikal-demokratische Politik dar. Es gab früh schon, ich glaube von Eagleton, den Vorwurf, dass dieser Postmarxismus von Saussure zur neuen Sozialdemokratie übergehen würde. Das ist für mich schon ein bisschen so das Motto: Sozialdemokraten aller Länder, vereinigt euch, um die Ungleichheiten dieses Marktradikalismus zu beseitigen, um den Kapitalismus ein bisschen besser zu regulieren. Und alle anderen, die haben eine Vorstellung vom totalen Untergang des Kapitalismus. Ich kenne keinen Marxisten, der vom Untergang ist. Wirklich keinen Marxisten, der vom Untergang des Kapitalismus träumt. Also selbst die objektivistischsten, geschichtsphilosophisch behämmertsten Marxisten der Zweiten Internationale haben bei ihren zusammenbruchstheoretischen Überlegungen nicht von einem Untergang des Kapitalismus geredet. Das ist eine eigenartige Formulierung, wie man sich selber das Problem der radikalen Transformation der Produktions- und Lebensverhältnisse so vom Hals schafft, dass man anderen, die an dieser Radikalität noch festhalten, mit einem ja nur denunzieren zu verstehenden Begriff von nostalgisch und traditionell im Prinzip an die Seite stellt. Also die radikaldemokratische Auseinandersetzung um die hegemonialen Alternativen in gegenwärtigen bürgerlich-kapitalistischen Formationen, die vielleicht nicht mehr so bürgerlich sind, aber auf jeden Fall noch kapitalistisch, würde eigentlich die Thematisierung kapitalistischer Produktionsweise umso nötiger machen. Das scheint mir ein bisschen darauf rauszulaufen, dass zumindest Frau Mouffe ein wenig wirklich Linke ist. Die Linke im Spektrum der bürgerlichen Demokratie. und damit eine bestimmte Variante darstellt der Dynamisierung bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse. Wir dürfen nicht vergessen, also unter einer klassisch-marxistischen Perspektive, kapitalistische Produktionsweise als sich qua Antagonismus reproduzierende, hat in der Demokratie natürlich die fantastische Form der politischen Auseinandersetzung der unterschiedlichen Interessen. Wenn sich die kapitalistische Produktionsweise qua Widerspruch, qua Antagonismus reproduziert, ist umso wichtiger, ein Feld der Freien und Gleichen zu haben, in dem die Auseinandersetzung und die diversen Interessen zu so etwas wie einer Dynamisierung dieses Antagonismus führt. Und dann muss man sagen, diese Linke ist in dieser Kritik ein wesentlicher Bestandteil der erweiterten Reproduktion bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse. Das kann durchaus zivilisatorische Effekte haben, unzweifelhaft. Aber es bedeutet eine Form der Herrschaftsoptimierung. Kratie wird da demonstriert. Kratie. Ich denke, dass es zu bezweifeln ist, die Kritik der neoliberalen Formationen der kapitalistischen Entwicklung in den gleichen Bahnen von Ökonomie und Politik, in den gleichen Bahnen konstruierter Dichotomie von Markt und Staat zu rekonstruieren, in denen die liberale Reform vollzogen wird. Eine Kritik der Krise ist elendig subaltern, die sich in der Klage über die Krise der sozialen Integration infolge von Marktinszenierungen erschöpft. Die tautologische Phrase vom Kapitalismus als Marktgesellschaft lässt die historisch konkreten Formen bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung und Verstaatlichung, die immer schon Marktstaat vermittelten Formen gesellschaftlicher Reproduktion, verschwinden. So sind die sozialwissenschaftlich-akademischen wie zivilgesellschaftlich-öffentlichen Diskurse einer gesellschaftlich voraussetzungslosen Kritik des Marktes zu weitgehend integralen Bestandteilen eines gesellschaftlichen Transformismus, einer passiven Revolution geworden, indem sie aus intellektueller Schwäche, widerwillig oder aus direkter Interessiertheit nur zu gern die von den gesellschaftlichen Machtverhältnissen gesetzten Realitätsdefinitionen aufnahmen und aufnehmen und so daran teilhaben, diesen einen verallgemeinernden Ausdruck zu verschaffen. Es ist insofern allerdings durchaus zu fragen, inwieweit die Vertreter einer radikalen Demokratie ohne konkrete historische Spezifizierung ihrer Einsätze in den sozialen Auseinandersetzungen gegenwärtig nicht durchaus die Funktion von konzeptiven Ideologen der Bourgeoisie übernehmen. Für ein explizit antagonistisches Gesellschaftsprojekt wäre dagegen festzuhalten, dass die neoliberale Konterrevolution der 70er Jahre, Thatcherism, Reaganomics, durch die Prozesse kapitalistischer Globalisierung danach nur zu ihrer Vollendung getrieben wurde und wird. Die Angriffe auf die sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Regulierungen im Unterschied zum damaligen parteipolitisch-nationalstaatlichen Neoliberalismus, Neokonservatismus, heute jedoch nicht mehr bloße ideologische Rechtfertigung erfahren. Vielmehr erscheint nun als alternativloser Sachzwang-Weltmarkt, was damals noch als normales politisch-ideologisches Projekt der Erneuerung des Umbaus bürgerlich-kapitalistischer Klassenherrschaft erschien. Kapitalistische Globalisierung bezeichnet insofern einen Prozess, mit dem die neoliberale Reform mit den weltwirtschaftlichen Constraints rückgekoppelt wird, um sich nachhaltig und unabhängig von Regierungsmehrheiten durchzusetzen. Das ist ja gerade in der Bundesrepublik Deutschland von Politikwissenschaftler zum Teil ziemlich in Verblüffung versetzende Neuheit gewesen, dass es nicht die Wende des Projekts der neokonservativen Erneuerung der Kohl-Regierung gewesen ist, die dann letztendlich diesen Neoliberalismus durchgesetzt hat, sondern in zentraler Form war es das rot-grüne Projekt. Es waren die Sozialdemokraten und es waren die Grünen, die Deregulierung der Finanzmärkte betrieben haben. Es waren die Vertreter dieser linke Volkspartei, dieser ehemals Arbeiterklassenpartei, die dann das Geschäft des allgemeinen politischen Repräsentanten der allgemeinen ökonomischen Interessen der kapitalistischen Formationen betrieben haben, mit entsprechenden emanzipatorischen, Klammer auf, Ausrufezeichen, Schrägstrich, emanzipatorischen, in Anführungsstrichen, Einsätzen der Grünen dabei. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass eines der großen Probleme für Kritik gegenwärtig, sowohl im Feld der Theorie als auch im Feld der politischen Praxis,
Natürlich ist das die Bewegung, für die das Signum 68 steht, die Bewegung, die damals auftrat, mit dem Anspruch, historisch den Bruch mit den bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen zu betreiben, erstens verloren hat, zum Teil muss man sagen glücklicherweise, aber zweitens, dass dieses Verlorenhaben ein ganz eminenter Bestandteil der Auflösung der traditionellen Rigiditäten gewesen ist, ein ganz eminenter Bestandteil der Modernisierung bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse. Die Kritik muss also aufpassen, in welcher Art und Weise sie selber als spezifisch historischer Einsatz zu einer Transformation der hegemonialen Formationen führt, zu einer Modernisierung der hegemonialen Formationen und der große emanzipative Anspruch der Kritik dabei nicht nur einfach so herunterfällt, sondern so herunterfällt, dass die Bedingung der Möglichkeit, daran irgendwann nochmal wieder anzusetzen, auf einige Zeit nicht gegeben ist, wenn man bei politischen Diskussionen in Frankfurt konnte man das über lange Zeit immer wieder erfahren, wenn eine neue Generation junger, radikaler Kritiker mit Figuren wie Daniel Cohn-Bendit diskutierten, diese realpolitisch orientierten Modernisierer konnten diesen jungen Pimpfen immer wieder sagen, das haben wir alle schon gemacht, das haben wir alle schon gehabt. Das ist Nonsens. Das waren auch mal unsere Träume, unsere Ideen, die sind zerstoben, die Realitäten sehen anders aus. Zivilisatorische Bruch in Deutschland macht es nötig und macht es möglich, dass eine radikale Linke in den 50er, 60er Jahren sich einer Geschichte neu vergewisserte, allerdings dann natürlich in Form neu vergewisserte, dass die aktuelle Kritik mit der Thälmann-Mütze stattfand oder dass die aktuelle Kritik stattfand mit dem Rückgriff auf den damals postrevolutionären Lukács. Dass man das aktualisierte. Es gibt heute keine Tradition, die wir so ohne weiteres sagen können, hier junge Leute, aktualisiert das doch mal. Insofern ist es für die Kritik eine allerdings erstaunlich geschichtslose Zeit. Und das Problem, das wir gestern abends im Restaurant hatten, wo sind die kritischen, politisch intervenierenden, in der öffentlichen Auseinandersetzung intervenierenden Intellektuellen in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist kein Wunder, dass einem als erstes dann immer der konsensorientierte Habermas einfällt. Meine Generation, also die Mit-40er bis Mit-50er, die fehlt. Die haben entweder ihre Posten bekommen in entsprechenden Modernisierungsabteilungen oder sie sind an den Rand gedrängt. Es gibt keine öffentlichen Auseinandersetzungen dieser ja eigentlich potenziellen neuen Generation von Kritikern. Da gibt es keine kritische Intellektualität, die zu mehr taugt als zur Distinktion. Und ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass man einzelnen Figuren oder einer ganzen historischen Kohorte moralisch vorwerfen sollte oder politisch vorwerfen sollte, sondern das ist ein Bestandteil vielleicht einer Krise, nicht einfach der Demokratie, aber der inneren Erneuerung bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften in den Metropolen. Also wir können nur darauf hoffen, dass wir aus dem Problem der globalen Gesellschaft qua Migration mit neuen kritischen Potenzialen für die an sich schon da seienden kritischen Probleme konfrontiert werden. Also die intellektuelle, die materielle Migration und die intellektuelle Migration. Da gibt es noch Leute, die allerdings frank und frei essentialistisch argumentieren und sich auf unser aus der Krise heraus sicher notwendiges, bewegtes Bewegungsgeschwätz nichts geben. Die können gleichzeitig essentialistisch und radikal poststrukturalistisch postmodern argumentieren. Die haben eine Position der Kritik, wo sie ein sehr experimentelles Verhältnis zu den verschiedensten theoretischen Baukästen haben, mit denen sie dann operieren. Also insofern, bei aller Kritik, ich hoffe, dass wir uns da nicht missverstehen, ich bin allerdings in radikal-demokratischer Perspektive an einer Auseinandersetzung um Demokratie interessiert, allerdings zentral an den Herrschaftseffekten von Demokratie. Es geht darum zu analysieren, wer real herrscht, wenn ein Volk sich selbst beherrscht. Was mit den Menschen geschieht, wenn sie auf diese Weise und in diesem Maße beherrscht werden und ob diese Herrschaft historisch immer notwendig ist und ob sie notwendig ist in diesen Formen. Für in der Tradition Gramscis, hegemonietheoretisch aufgeklärte Kritiker, ist Demokratie eine besondere politische Form, in der in spezifischer Weise soziale Herrschaft durch besondere soziale Kräfte, die mit der Funktion der privaten Organisation der Produktion und Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens verbunden ist, ausgeübt wird. Eine Form, die deren partikulare Lebensinteressen verallgemeinert. Dass Demokratie sozialer Herrschaft entgegenstehen und zu ihrer Rationalisierung und Zivilisierung beitragen kann, ist nicht zu leugnen. Dass sie aber eben auch im nicht nur trivialen Sinne ein Medium und eine Form von Herrschaft ist, diesem Umstand ist Rechnung zu tragen. Um es klar zu sagen, in deutlicher Abgrenzung von den ja gerade in Frankfurt von den an Habermas orientierten normative Konzepte von Demokratie vertretenen Enkeln der kritischen Theorie ist darauf zu bestehen, dass es sich in der Demokratie auf kaum entwirrbare Weise die Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere, die Einzelnen und die Herrschaft derjenigen, die aufgrund einer für ihre Lebensform günstigen Organisation der Gesellschaft die Macht haben, dieses Allgemeine weitgehend nach ihrem Willen und ihren Interessen festzulegen und die meisten Gesellschaftsmitglieder darunter zu subsumieren, dass sich das durchdringt. Die komplexe Einheit von Kapitalismus und Demokratie bringt es mit sich, dass gesellschaftliche Gegensätze immer wieder in Form der Auseinandersetzung um demokratische Rechte, Verfahren und Partizipation ausgetragen werden. Protestbewegungen brachten und bringen den Machtzentren in Erinnerung, dass ihre Macht usurpierte, dem Volk enteignete, von ihm geliehene und getragene Macht ist, so ein Zitat von Alex Dimirovich. Doch meiner Ansicht nach geht es natürlich nicht einfach nur und vor allen Dingen, eigentlich muss man sagen, nicht so sehr um ein Erinnern des Gegners an die immer präsente Möglichkeit seiner Enteignung, sondern ganz banal um eine Durchbrechung des Scheins gesellschaftlicher Allgemeinheit der doch nur herrschenden sozialen Formen. Insofern muss man sich natürlich schon insgesamt fragen, wenn wir über Gesellschaft sprechen, dann reflektieren wir immer darauf, dass die moderne bürgerliche Gesellschaft im Prinzip die erste wirklich historische Gesellschaft ist. Das zum ersten Mal mit diesem Typus von Gesellschaft gelingt so etwas wie das Soziale zu verallgemeinern. Wirklich, wenn wir von Gesellschaft sprechen, selbst in der Variante bei Niklas Luhmann heißt es dann die Gesellschaft der Gesellschaft. Also offensichtlich gibt es einmal eine Gesellschaft, die das Ganze ist und dann noch ein Teilsystem Gesellschaft, die in diesem Ganzen eine spezifische Funktion hat. Wir haben da ein Ganzes Gesellschaft genannt, das aber offensichtlich in diesem Auftauchen dieser Allgemeinheit doch kein Allgemeines ist. Also in adornitischer Tradition gesagt, Gesellschaft ist ein radikal kritischer Begriff, sie ist nicht da. Sie herrscht allerdings. Und wenn man da von Totalität spricht, dann heißt es nicht, dass Totalität da sei. Sondern allerdings gibt es etwas wie ein theoretisches Konzept von einem Mann wie Karl Marx, der behauptet, dass es zentral sei für die Art und Weise der Form dieser Gesellschaft, wie der Reichtum dieser Gesellschaften produziert wird. Der Anfang des Kapitals, ich erinnere daran, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Der Marx spricht nie ganz selten von der Gesellschaft. Er spricht auch ganz selten von dem Kapitalismus. Er spricht von Gesellschaften in diesem untheoretischen Sinne. Man weiß schon, was gemeint ist. Und wenn das theoretisch meint, spricht er von Gesellschaftsformationen. Nicht von ungefähr als Resultat einer Auseinandersetzung mit biologischen Formationen. Diese Metapher ist ein Resultat einer naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung. Und damit versucht er zu thematisieren, dass allerdings Gesellschaft nicht wie bei Hegel in ihrer Allgemeinheit an sich gegeben ist, sondern es geht um Gesellschaftsformierung. Gesellschaft ist bei Marx schon ein Effekt. Und das ist ein Resultat des Marxismus, dass das in einem Maße essentialisiert wurde, was sich bei Marx selber selbst in zugespitzten politisch-theoretischen Texten nur bei bestimmten Lektüren finden lässt. Und dann muss man sich fragen, okay, was ist der Punkt, wenn Marx spricht von Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht? Kapitalistische Produktionsweise ist nicht gleich Kapitalismus. Die Gesellschaft ist nicht Kapitalismus. Also noch in dieser traditionalistischen Formulierung, die in den 70er Jahren die Frauenbewegung so wahnsinnig aufregte, Haupt- und Nebenwiderspruch. Ja, man muss sagen, wenn man hegelisch denkt, der Hauptwiderspruch existiert nicht ohne den Nebenwiderspruch.
Der Nebenwiderspruch ist nicht einfach nebensächlich, sondern hat Auswirkungen wie die Art und Weise der Erscheinung des Hauptwiderspruchs, die die Stadt hat. Das ist ungefähr so wie, es ist nicht das Wesen wesentlich, sondern im Wesen ist wesentlich, dass es erscheint. Ob die Erscheinung Erscheinung des Wesens oder Erscheinung eines anderen ist und insofern Schein. Die Kritik des Essentialismus ist leider nicht so gut Hegel belesen, dass sie nicht merkt, dass sie etwas in ihrer Absetzbewegung der Kritik, ja, leider, was den Ökonomismus angeht, dem selber einen ökonomistischen Begriff von Ökonomie unterstellt. Dass sie bei einer Absetzbewegung gegen das Totalitätskonzept von Gesellschaft einen Begriff angreift, der sicherlich im Marxismus eine gewisse Präsenz hatte. Aber den Marxismus hat es nicht einmal zwischen Marx und Engels gegeben. Wir wissen mittlerweile, wenn man so ein bisschen philologisch sich an die Sache begeben hat, dass es nicht nur zwischen dem Jungen und dem Alten und was weiß ich für mittleren und sonstigen Marx Differenzen gegeben hat, sondern es hat ganz deutlich Differenzen gegeben, zwar theoretische Differenzen, nicht Differenzen der Popularisierung zwischen Marx und Engels. Und das, denke ich, müsste man, wenn man theoretisch ernsthaft daran geht, müsste man das mit bedenken. Vielleicht zum Abschluss noch so ein paar nicht abschließende, sondern aufschließende Bemerkungen. Insofern halten wir fest, bei Marx gibt es allerdings keine Theorie des Politischen bzw. der Politik, keine Theorie des Staates oder der Demokratie. Schlimmer noch, er hat auch keine Theorie der Ökonomie geschrieben. Der Untertitel des von Marx selbst nur in seinem ersten Band als in seinen Varianten offensichtlich Work in Progress veröffentlichten theoretischen Hauptwerks des Kapitals ernst zu nehmen, Kritik der politischen Ökonomie, dessen theoretischer Gegenstandsbereich zielt auf die historisch konkreten Gesellschaftsformationen, seine Konstruktion ist Bestandteil der sozialen Auseinandersetzung um deren Reproduktion. Indem Marx die kapitalistische Reproduktionsweise als revolutionär, sich qua Antagonismus erweitert reproduzierende bestimmt, wird das Problem der emanzipativen Transformation gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse jenseits des politizistischen Dualismus von Reform und Revolution gestellt. Der antikapitalistische Kampf der Klassen geht nicht gegen einen fixierbaren Gegner, Bourgeoisie genannt, und es geht dabei nicht um die Befreiung der Arbeit von ihrer äußeren Herrschaft, von ihr äußerer Herrschaft. Um das sich in und nach der Befreiung von Fremdherrschaft endlich zu sich selbst kommende Proletariat oder gar die totale Emanzipation des Menschen von jedweder Entfremdung und Macht. Um die endgültige Versöhnung, um Harmonie. Sondern es geht um die Aufhebung eines spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses und die Transformation, Abschaffung bestimmter historischer sozialer Formen. Das Problem der sozialen Revolution ist allerdings mit Marx, meine ich, gegen alles, was irgendwie blankistisch, nachblankistisch oder marxistisch-leninistisch sich daherkommend zuvor marxistischen Positionen widerstellte. Das Problem der sozialen Revolution ist auf der Höhe des sich qua Antagonismus erweitert reproduzierenden Kapitalverhältnisses zu stellen. Dessen politisch-ökonomisch-ideologische Regulierung ist zu subvertieren. Der Kampf um die Modernisierung der Artikulationsformen des gesellschaftlichen Antagonismus, der gesellschaftlichen Antagonismen, ist gegen die Logik der Systemimperative aus der Perspektive der Lebensansprüche der vielen Einzelnen zu führen. Gegen die Regierung sind die Ansprüche und Potenziale der Selbstregierung zu entwickeln. Gegen herrschaftliche Homogenisierungs- und Diffundierungstendenzen, Homogenisierungs- und Diffundierungstendenzen, die pluralisierten Formen gesellschaftlicher Produktion und Konsumtion selbst zu organisieren. Ernesto Laclau ist zuzustimmen, es gibt keinen Kapitalismus, sondern vielmehr unterschiedliche historisch konkrete kapitalistische Verhältnisse, die Teil höchst verschiedener struktureller Komplexe sind. Aber in welcher Weise? Ist da nicht Slavoj Žižek zuzustimmen, der feststellt, mehr als je zuvor ist heute das Kapital das konkret Allgemeine unserer geschichtlichen Epoche. Das bedeutet, dass es, während es eine spezifische Formation bleibt, alle alternativen Formationen überdeterminiert, ebenso wie alle nicht ökonomischen Schichten des gesellschaftlichen Lebens. Gegen das unter Postisten weithin vorherrschende anti-hegelianische Unverständnis muss aber leider immer wieder darauf hingewiesen werden, dass das Kapitalverhältnis als negative Totalität zu kritisieren, um es in allen seinen sozialen, politisch, ökonomischen, ideologischen Verhältnissen und Formen aufzuheben, dass das so zu kritisieren keinesfalls bedeutet, Gesellschaft als mit sich identischer zu denken. Gerade die radikale asymmetrische Relationalität des von Marx eben nicht essentialistisch bestimmten Kapitalverhältnisses, mit der ihm qua Antagonismus innewohnenden Tendenz erweiterter Reproduktion Insofern eben negativer, das heißt notwendig offener, unabschließbarer Totalität, macht es möglich, den die hier konkrete Gesellschaftsformation relativ einigenden, nicht notwendig homogenisierenden Effekt von mit praktischer Zustimmung der beherrschten, herrschende Allgemeinheit als Resultat hegemonialer Auseinandersetzungen und Bedingungen und Möglichkeiten des Gemeinwohls zu kritisieren und strategisch als historisch-spezifisches Projekt, als historisch-spezifische Form von Klassenherrschaft anzugehen. Die Pluralität der marxistischen Auseinandersetzungen verkennt wer heute nach dem Ende des Marxismus als politisch-theoretischer Formation entweder aus Unkenntnis oder wieder besseres Wissen einfach behauptet, dem marxistischen Imaginären war es möglich, soziale Totalität zu beschreiben und zu definieren, da sie die Form eines intelligiblen, positiv gegebenen Objekts annahm. Wie es der leider nun doch nicht an dieser Tagung teilnehmende Oliver Marchardt als, ich würde mal sagen, der ideelle Gesamt-Laclauist des deutschsprachigen Raumes formuliert hat. Er formuliert weiter, die im marxistischen Modell postulierte Totalität, so Laclau, behauptet Marchardt, fungierte im Verhältnis zur sozialen Ordnung als deren grundlegendes Intelligibilitätsprinzip, das heißt als unwandelbare Essenz hinter den oberflächlichen empirischen Varianten des sozialen Lebens. Unbestreitbar gab es und gibt es immer noch derartige marxistische Positionen. Die Rede von dem marxistischen Imaginären bzw. dem marxistischen Modell erinnert allerdings sehr an konservative Marxismuskritiker aus den ideologischen Kalten Kriegen der 50er und 60er Jahre. Aus meiner Sicht ist allerdings wichtiger, es geht in marxischen und marxistischen Diskursen nicht um die soziale Ordnung, sondern historisch-spezifische Herrschaftskritik. Und das in je konkreten Konstellationen jeweilig, und ich würde sagen, bis hin zu den objektivistischsten Marxisten, wohlwissend um die Historizität der eigenen politisch-theoretischen Position, Intervention. Selbst den theoretischsten Begriffen der kapitalistischen Produktionsweise und so weiter kommt nicht die Dignität unwandelbarer Essenz zu. Dass dies zwischen marxistisch denkenden Marxisten, Marxistinnen, wie auch immer, wie sie sich selber bestimmt haben mögen, selbst höchst umstritten war und ist, zeigt nur, dass von Marxismus im Singular allenfalls gegenüber Nicht- bzw. Antimarxisten gesprochen werden kann. Im Inneren der politisch-theoretischen Formation ging es immer differenziert dazu, jetzt halt relativ kleiner. Das bringt mich noch einmal abschließend zur intellektuellen Frage zu uns zurück. Bleibt die materialistische Kritiktradition weiterhin so schwach, dann kann der Widerstand gegen die neoliberalen Transformationsprojekte, dann kann die Wirklichkeit der sozialen Kämpfe zum kritischen Gedanken drängen, so viel sie will. Sie wird Schwierigkeiten haben, ihn zu finden. Von daher gilt nach wie vor, was er auch trotz seiner letzten großen Feier weitgehend aus der Mode gekommene Frankfurter Schriftsteller einst, den an radikaler Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnissen Interessierten in negativer Dialektik tröstlich notierte. Das Verzweifelte, dass die Praxis, auf die es ankäme, verstellt ist, gewährt paradoxerweise die Atempause zum Denken, die nicht zu nutzen praktischer Frevel wäre. Leider gilt aber auch, dass schon die Probleme der theoretischen Kritik gegen den Druck von Konformismus und Affirmationen auch nur die, wie Helmut Dubilis nannten, altgewordenen Wahrheiten nicht zu vergessen, den Einzelnen nicht wenig abverlangen. Insofern noch einmal mit Adorno: Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Ich danke für Ihr Interesse.